bewegte Zeiten. Und ich will es heute nochmal machen, mit euch in unsere Zeit hineinzuschauen. Ich glaube, es ist eine Zeit, wie wir sie ja vielleicht ein klein wenig mit Ausnahme der Wendezeit vor 25 Jahren nicht erlebt haben. Vereinzelt merken wir diese Wellen schon, aber sie kommen wesentlich stärker. Sie kommen wesentlich stärker. Und dann stellt sich die Frage, die Nigel vor knapp 4 Wochen hier gestellt hat: Welche Art Gemeinde wollen wir sein? Ich habe mir von ihm die Punkte nochmal zuschicken lassen, weil diese Frage ist eine der wichtigsten Fragen in dieser Zeit. Was für eine Gemeinde wollen wir sein? Welche Art von Gemeinde oder zu welcher Art von Gemeinde will ich gehören? So zur Erinnerung, ich musste ja auch von Nigel mir das nochmal schicken lassen. Ich wusste, er hatte einige Dinge genannt. Er hatte gefragt, ob wir eine Matthäus 25 Gemeinde sein wollen. Jetzt geht es natürlich, die ganz Frommen, die überlegen jetzt 25, die ein Smartphone haben, die klicken ganz schnell durch und sagen, was steht 25? Das ist diese Stelle, wo Jesus sagt, ich war hungrig, ich war durstig, ich war fremd, ich war nackt, ich war krank, ich war gefangen und ihr seid für mich da gewesen. Oder die Jakobus 2 Gemeinde. Glaube ohne Werke ist tot. Oder wir hatten die 3. Mose 19 Gemeinde, wo die Schrift sagt, den Fremdlingen sollt ihr nicht bedrücken. Ihr wart in Ägypten, ihr wisst, wie es ist, Fremdling zu sein. Oder Hesekiel 47 Gemeinde, die habe ich jetzt noch nicht mal da reingeschrieben, sowas aber auch. Na, dann lese ich sie euch, das habe ich vergessen, wo das Land ausgeteilt wird und die als Gast in dem Land wohnten, die sollten mit einbezogen werden. Die Lukas 10 Gemeinde, da komme ich noch mal drauf zu sprechen jetzt gleich. Deswegen gehe ich hier rüber, oder die Nigel nicht genannt hat, die Laodicea-Gemeinde, die sagt, wir haben alles, wir sind reich, wir sind aber, sie sind lau, weder heiß noch kalt. Ich habe mir gedacht, was ist denn dann überhaupt Gemeinde? Und diese Frage habe ich in einem Zitat zusammengefasst von Erich Schnebel. Die Frage, was ist Gemeinde? Wo will man hin? Wo wollen wir in dieser Zeit als Gemeinde hin? Und ich schreibe mir ganz wenige Zitate raus, wenn ich sie lese. Aber das habe ich mir ganz dick in mein Tagebuch eingetragen. Eine Gemeinde ist da, wo Christus ist und nur dort. Eine Gemeinde lebt aus Christus und wird nicht durch äußere Ordnung am Leben erhalten. Die äußere Ordnung ist nur Beiwerk und nur so weit da, wie eben nötig. Als das Leben aus Christus matt wurde, mussten die äußeren Ordnungen verstärkt werden, um die lebendigen Kräfte aus Christus zu ersetzen. Ich dachte, was für ein Zitat, was Gemeinde beschreibt. Gemeinde ist da, wo Christus ist und nur dort. Und das war so meine erste Frage, was ist Gemeinde? Wo wollen wir hin? Wie soll dieses Gebilde Begegnungskirche aussehen? Und ich dachte, die Antwort muss sein, die Begegnungskirche sollte da sein, wo Christus zu finden ist. Wo Christus da ist, wo wir mit Christus unterwegs sind. Haben wir irgendetwas anderes, sind es fromme Programme, fromme Regeln? Das ist nur da notwendig, wo Jesus nicht mehr da ist. Da muss Ordnung geschaffen werden. Das sind Strukturen auf einmal wichtiger. Frage Nummer 2, die mich beschäftigte. Na, jetzt sind wir schon so früh. Die entwickelt sich aus dem Lukas 10 Kapitel. Da weiß ich, habe ich vor kurzem drüber gepredigt, aber es geht mir permanent nochmal um, über diese Geschichte mit euch nachzudenken. Diese Geschichte setzt an, nachdem Jesus 70 seiner Jünger ausgesandt hatte in die umliegenden Ortschaften, wo er hin wollte, und hat gesagt, geht zweit und verkündigt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Die Jünger kommen zurück und in dieses Zurückkommen hinein mischt sich ein Gesetzeslehrer, der folgende Frage stellt. Lukas 10, Vers 25 bis 37 in Etappen gelesen. Und ein Gesetzeslehrer stand auf und versuchte ihn und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu ererben? Er aber sprach zu ihm, was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Ich habe mich gefragt, wenn ich zu Jesus gegangen wäre und hätte gesagt, Jesus, was muss ich tun, um in der Ewigkeit anzukommen? Was für eine Antwort hätte ich erwartet? Jetzt mal abgesehen, dass ich den frommen Text kenne. Ich hätte erwartet, dass er mir sagt, gib acht, Paul, du musst immer freundlich sein. Du bist Pastor, sei ein Vorbild der Gemeinde, du musst immer freundlich sein. Und als zweites, bitte nie lügen. Und als drittes, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und als drittes, pass auf, kleine Hand, was du machst. Pass auf, kleiner Fuß, wohin du gehst. Ich wäre sofort mit bestimmten Lebensregeln, was ich alles machen muss, konfrontiert gewesen. Und wenn ich uns Christen beobachte, wir beobachten uns ja auch immer, was der andere alles falsch macht, was man eigentlich richtig machen sollte. Und merkt ihr, plötzlich sind die Formen so wichtig. Klar möchte ich mit euch um 10:30 Uhr am liebsten anfangen, muss ja ehrlich sein, um 10 Uhr Gottesdienst anfangen, dass wir pünktlich anfangen. Aber wisst ihr, wenn diese Regel höher wird, als die Leidenschaft nachher Gott anzubeten, dann vergiss die 10-Uhr-Regel. Dann kommen wir mit Geboten und sagen, Gemeinde ist, wenn sonntags um 10 Uhr alle da sind, pünktlich und alle aufstehen und alle groß jubeln, das ist Gottesdienst. Wir sind ganz schnell bei den ganzen Regelwerken, die wir da sind, und so kontrollieren wir uns. Und umso erstaunlicher ist das, wo der Herr Jesus drauf abhebt. Auf ganz einfache Sachen. Er sagt, hab Gott lieb, und zwar nicht nur so sonntags um 10, da wollen die mal ein Liedchen singen, Jesus, du bist ja der große König, danke dafür, sondern dass eine Beziehung wächst. Mich machte jemand darauf aufmerksam, in Düsseldorf ist eine Gemeinde, wo ganz viele Muslime zum Glauben kommen. Fast täglich. Und da war die Frage an den Pastor, was ist dein Geheimnis? Er sagte, zwei Geheimnisse. Vielleicht auch drei, aber die habe ich behalten. Das erste ist, die Muslime haben das Heilige Buch. Das heißt, wenn die eine Bibel in der Hand nehmen oder einen Koran, der ist heilig. Den legt man grundsätzlich nicht auf den Boden und man hält ihn auch nicht unter die Gürtellinie, weil das ist ein heiliges Buch. Das muss hoch geachtet werden. Er sagt, wir reden zu den Muslimen, dass es ein heiliges Buch gibt und wir nehmen seit dieser Zeit die Bibel in einer ganz anderen Ehrfurcht wieder an. Teil 2, sagt er, sie sind sehr stark erzogen in ganz bestimmten Regeln. Sie sind viel frommer wie wir, also achten wir diese Frömmlichkeit. Sie beten öfters am Tag, sie fasten öfters am Tag. Sie fasten öfters, sie sind entsprechend unterwegs, wir achten sie. Aber dann kommt unser Geheimnis, indem wir ihnen sagen, wir haben einen liebenden Gott, den kennen sie nicht. Und diesen liebenden Gott, den erklären wir ihnen. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Das ist der Schlüssel zum Herzen von jemand, der in der muslimischen Gesellschaft groß geworden ist. Sie kennen den Gott der Gesetze, des Einhaltens, aber nicht mehr des liebenden Gottes. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Das heißt mit Leidenschaft. Ihr seid mir immer noch ein bisschen zu nüchtern beim Lobpreis, muss ich ehrlich sagen. Ich würde mal gerne sehen, wenn ihr noch mal vor Freude ausflippen würdet und sagen, wow, was haben wir für einen Gott? Ja, richtig. Das war ein schüchternes Amen, was ich daraus gehört habe. Und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Und hier bin ich wieder bei Gemeinde. Hier möchte ich mit euch weitergehen. Wie sieht die Nächstenliebe denn aus? Und hier zucke ich. Ich lese euch nur mal so ein klein wenig aus der Bergpredigt vor nach Lukas. Ja. Wie ihr euch reichen, denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Lukas 6, 24 und folgende. Wie euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Wie euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet weinen und klagen. Wie euch, wenn euch jemand wohlredet, denn das Gleiche haben ihre Väter den falschen Propheten getan. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch nicht den Rock. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, damit ihr auch nicht gerichtet werdet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Und jetzt kommt diese Sache, die nicht mit einer Opfersammlung zusammenhängt, sondern mit der vergebenden Gnade. Gebt von dieser Vergebung, Klammer auf, Klammer zu. So wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Wow. Also wenn du reich werden willst bei Gott, ist es ganz wichtig zu wissen, wie gehe ich mit dem Nächsten um. Und da schaue ich jetzt nochmal mit euch hin. Weil die Frage ist, wer ist denn dann mein Nächster? Und wie muss ich mit ihm umgehen? Und jetzt werdet ihr merken, ich komme ganz sicher auf die Flüchtlingsproblematik zu sprechen. Aber das ist mir so wichtig, dass wir das verstehen. Und ich sage es nicht, dass ich es ergriffen habe, deswegen predige ich das nochmal. Und ich habe über diesen Text so viel in der Woche nochmal nachgedacht, wie über niemanden, über keinen anderen. Weil jetzt geht der Herr Jesus ran und erklärt diesem Menschen dort, der fragt, wie kann ich in Ewigkeit leben? Der fromme Mann aber fragte, wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samaritaner aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband ihn, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pfleg ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Eine ganz einfache Geschichte. Wenn ich Jesus gewesen wäre, ich hätte die Gebote aufgezählt, die der Mann hätte halten müssen. Aber jetzt erzählt der Herr Jesus eine Geschichte, die so ganz anders ist. Er erzählt die Geschichte aus der Perspektive desjenigen, der unter die Räuber gefallen ist, des Verletzten. Ich mache mal bei uns eine Klammer wieder auf. Vielleicht eines, der geflohen ist aus Syrien, der nach Deutschland gekommen ist, weil er dort unter die Räuber gefallen ist. Am Freitag habe ich es endlich geschafft und bin zum Landesamt für Gesundheit, Lageso und Soziales in die Turmstraße gefahren. So gegen 5 war ich da, draußen fing es schon an kühl zu werden. Und dann sehe ich ganz, ganz viele junge Männer dort. Frauen mit Kindern. Alle warten sie, dass sie aufgenommen werden und rein dürfen. Ich war geschockt. Es ist ein Unterschied, ob du einen kurzen Spot in der Tagesschau siehst oder es auf einmal vor Augen hast. Und da dachte ich, Mann, die vielen jungen Männer. Und dann fiel mir ein, Afghanistan, wie viele Jahre Krieg jetzt schon dort? Syrien, wie viele Jahre Krieg schon dort? Wenn ich Vater wäre von so einem jungen Sohn, dem würde ich alles Geld geben, damit er das Land verlässt, damit er nicht auf andere schießen muss und nicht erschossen werden soll. Ich sehe die wunderbaren jungen Männer an und sage, wow, viele junge Männer. Was bedeutet das für unsere Kultur? Aber plötzlich dachte ich, ja, sie sind unter die Räuber gefallen. 30 Jahre Afghanistan. 4 Jahre Syrienkrieg, Irak noch viel länger. Haben Sie je schon mal Frieden erlebt? Aus diesem Gesichtspunkt desjenigen, der unter die Räuber gefallen ist, wird die Geschichte hier erzählt. Und Jesus erzählt es, indem er sagt, okay, wir gucken mal nicht nach Jerusalem, was im Vorplatz der Heiden so los ist, da gibt es auch ganz viele, die Nächsten sind. Wir gehen in dieses Tal hinein, das von Jerusalem nach Jericho führt. Das war die Kelt. Viele Priester und Leviten wohnten in der schönen Oasenstadt und nicht oben in Jerusalem. Und sie wurden ja immer mit Los herausgehoben und mussten dann so eine bestimmte Dienstwoche tun und dann durften sie wieder nach Hause gehen. Es war also ein sehr steiniger Weg, über 800 Meter von Jerusalem über den Meeresspiegel, 250 Meter unter den Meeresspiegel zu gehen durch so eine Gegend. Das war die Kelt, aufgenommen. Kann man heute auch noch pilgern. Diese Strecke war bekannt, weil viele Gangster dort wohnten. Die Römer haben es nicht geschafft, das zu befrieden. Das ist auch so ein typisches Beispiel, wenn wir heute über Flüchtlingspolitik reden. Wir fragen sofort immer, was müssen die Politiker tun? Interessant, dass der Herr Jesus diese Frage nicht nach der Polizei macht, nach den Römern, nach irgendjemandem stellt, sondern er nimmt sie in eine Gegend, wo Gesetzlosigkeit an der Tagesordnung war, weil ganz viele Höhlen waren dort, wo die Gangster sich versteckten. Wenn die Römer dann mit so einer Kohorte kamen und wollten das ausräuchern, die Höhlen waren leicht zu verteidigen, also haben die Römer das sein gelassen. Rechtsfreie Zone. Man ging normal nicht alleine. Das war viel zu gefährlich. Aber Jesus packt das genau hinein und erklärt nochmal, nicht, was die Politiker hätten tun sollen in diesem Gleichnis. Es wäre ja einfach gewesen, den Herodes oder wie sie alle geheißen haben, zur Rechenschaft zu ziehen. Sagen, betet mal viel mehr für die, der ist euer Nächster. Nicht verkehrt für die Politiker zu beten, aber in dieser Einsamkeit der ganzen Gegend passt er das aus demjenigen Blickwinkel hinein, der unter die Räuber gefallen ist. Und jetzt stell dir vor, du bist einer derjenigen, der da liegt. Und jetzt kommt ein Priester, der war mit seinem Gewand als Priester sofort zu erkennen. Er kommt aus einem heiligen Gottesdienst, aus der Begegnungskirche, gerade raus, geht nach Hause und sieht da so jemanden. Und er hatte es ja gut. Er hatte ja das Gesetz auf seiner Seite. Er war ja geheiligt. Er hatte ein heiliges Gewand an und mit Blut berühren durfte er sowieso nicht. Dann hätte er sich nochmal neu wieder weihen müssen und so weiter. Er war froh, dass er nach Hause konnte zu seiner Familie und er sieht denjenigen, er sieht dich, der du da unter den Räubern liegst, da liegen. Das war die Situation, in die der Herr Jesus hineinguckt. Und jetzt sieht dieser Mann diesen frommen Vorbeigehen im heiligen Gewand. Der hat ihn einigermaßen vor Räubern geschützt, weil einen heiligen Mann fasste man nicht an. Der sieht diesen Mann da liegen, er erzählt er Jesus. Und wechselt vielleicht die Straßenseite. Er hatte den großen Vorteil, auch in dieser Geschichte, niemand konnte ihn sehen und nachher sagen, du hast unterlassene Hilfeleistung an den Tag gelegt. Niemand. Er war ganz privat. Es war eine Entscheidung in dem Herzen dieses Mannes, dieses frommen Mannes, was er tun sollte oder nicht. Keiner konnte ihm nachweisen, du hast es nicht getan oder so. Jesus blickt es hinein und schaut in das Herzen dieses heiligen Mannes, der diese Frage stellt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu ererben? Sagte, gib Acht. Geh nicht auf die andere Straßenseite, sondern sieh diesen Mann. Danach kam der Lobpreisleiter. Matthias, der hatte übrigens gestern Geburtstag, habe ich vorhin erst erfahren. Da musst du jetzt mit leben. Nachher werden ganz viele kommen und dir irgendwas Schönes wünschen, aber zieh dir das voll rein. Dann kommt er vom Lobpreis her. Noch in toller Stimmung, wow, die Trompeten, das war stark und wie, ach, die Tambourins, das Tanzen, wow, das muss ich meinen Enkelkindern zu Hause erzählen. Genau das gleiche Bild. Er war auch alleine, er geht vorbei. Und dann sagt Jesus, dann kam ein Ausländer, ein Falschgläubiger, einer, der nicht ins religiöse Setting passte, der bleibt stehen. Mit Max diskutiere ich jetzt mindestens ein, zweimal in der Woche, was wir wie tun könnten in der Flüchtlingspolitik, in unserer Flüchtlingspolitik, in unserer Situation. Und am Freitag sagte mir Max noch eins, weißt du, als damals die Juden verfolgt wurden, in der Schweiz, die, die am meisten geholfen haben, was meint ihr, wer das war? Waren nicht die Christen, das waren die Kommunisten, die Linken, die Nichtgläubigen. Das war wieder so ein richtiger Schlag in die Magengrube bei mir. Die haben in der Schweiz am meisten geholfen. Wie viele von uns ducken sich derzeit weg und sind genauso hilflos wie ich. Ich wüsste gerne, was ich tun sollte, aber das Erste, damit habe ich angefangen und ich werde das diese Woche noch öfters wiederholen. Ich werde in die Turmstraße hineingehen und werde gucken und beten und sagen, Gott, was kann ich tun? Solange wir die Not nicht sehen, ihr Lieben, und solange es uns nicht durchs Innere geht, weil das ist in dieser Geschichte, als dieser Samaritaner vorbeigeht, ging es ihm durch Mark und Bein, so würden wir das heute übersetzen. Die Eingeweide drehten sich rum, weil er sah denjenigen im Elend da liegen. Und ich sage dir, wenn du im Elend bist, ist es vollkommen wurscht, ob du Kommunist bist, ob du Muslim bist, ob du Hindu bist oder was auch immer. Du guckst nach jemandem, der die Hand ausstreckt, um dir zu helfen. Da war noch nicht mal ein Bekehrungsversuch, da war gar nichts, sondern hier ging es um nackte Hilfeleistung. Er packt sein eigenes Öl, er packt seinen eigenen Wein heraus und gießt es in die Wunden und verbindet. Er bleibt nicht nur stehen und sagt, ach, was bist du für ein armes Schwein, lange machst du das hier nicht mehr. Er wechselt auch nicht die Straßenseite und guckt weg. Er stellt nicht die Frage, was bist du für einer? Bist du zu dumm gewesen, alleine hierher zu gehen? Was ist mit dir? Die ganzen Fragen spielen überhaupt keine Rolle. Hier ging es um einfache Not, der begegnet werden musste. Ohne Ansehen der Person, ohne Anfrage der Gründe, ohne alles. Hier lag einer mitten im Elend. Und das, sage ich euch, das macht mich an. Weil ich frage erst immer, wo kommt er her? Ist er vielleicht von der IS? Was könnte es für eine Unruhe bringen? Warum haben die Politiker nicht gehandelt? Die Amerikaner, die haben zu viel zerschossen. Und dann rufe ich nach den Politikern. Diese Frage stellen Leute, die nicht mit der Not konfrontiert sind, denen es nicht durch Mark und Bein gehen, die nicht stehen bleiben bei denen, die wirklich in Not sind. Diese Fragen kommen alle am Stammtisch wieder hoch. Sie sollten gestellt werden, ganz sicher. Aber die Not ist dermaßen groß, dass wir keine Alternative mehr haben, als hinzusehen und zu schauen. Ihr Lieben, was wollen wir für eine Gemeinde sein? Wir wollen eine Gemeinde sein, wo Jesus mittendrin ist. Und ich glaube, Jesus ist mitten Mang in der Turmstraße jetzt schon unterwegs. Der Samaritaner lädt auf das Pferd, auf seinen Esel, auf sein Tragetier, was war denn jetzt ein Esel, war? Weiß ich jetzt auch nicht. Und brachte ihn in ein Haus. Hat mir jemand gesagt, Herberge ist ein sehr wohlmeinender Begriff. Das war eine Kaschemme, da wo man normalerweise nicht hinging, da wo eine Menge Kraut und Rüben ging. Da brachte er ihn hin, zahlte und sorgte für ihn. War die Kälte, eine sehr einsame, kalte Gegend, wo man verloren gehen kann. In diesem Wattikelt wird die ganze Hilflosigkeit meiner Person sichtbar. Als ich da in der Kälte gestanden habe am Freitag, habe ich wirklich gefroren. Ich denke, wie halten die das da den ganzen Tag aus? Wenn es jetzt noch ein bisschen regnet, wie haben sie es am Donnerstag ausgehalten, am Mittwoch? Ich war ratlos. Ich war wirklich ratlos. Und ich hatte auch Ängste. Ängste, wenn ich jemanden anspreche, spreche ich die Sprache, wie geht es damit? Ganz, ganz viele Sachen sind mir durch den Kopf gegangen, die fast allen von uns durch den Kopf gehen werden, wenn ihr da irgendwie mal aufschlagt, nur um es anzusehen. Priester und Levit, durch ihre Kleidung deutlich gekennzeichnet, gehen vorbei. Was macht das mit der Person, die unter die Räuber gefallen ist? Jesus fragt diesen frommen Mann, wer meinst du, war der Nächste in dieser Geschichte? Der Mann antwortet, der Barmherzigkeit getan hat. Ich glaube, wir brauchen das wieder, dass wir ein Maß an Barmherzigkeit bekommen. Als Jesus in den Himmel hinaufgehoben wurde, nahm er seine Leute mit nach Bethanien, Haus des Elends, seine engsten Freunde. Ich glaube, sie mussten sehen, dass das Elend der Welt da ist, dass überall Menschen sind, die unter die Räuber gefallen sind. Ich frage mich, Herr Jesus, bin ich würdig, dass du mich noch an der Hand nimmst und mit mir nach Bethanien gehst? Würdigst du mich, weil ich möchte mit dir unterwegs sein? Ich glaube, nirgendwo in unserer Zeitgeschichte, solange wir hier leben, die wir alle hier sind, na, vielleicht einige nach dem Krieg direkt, aber die letzten 50 Jahre hatten wir nie so eine große Gelegenheit, vom Herrn Jesus an der Hand genommen zu sein und einfach zu sehen, wo die Nöte sind. Haben wir dann schon eine Antwort, wie es geht? Ja, vielleicht ist es nur ein Verbinden, nur ein Liebeswort. Oder nur, dass du betend nicht in der Kirche bist, sondern betend vor Ort. Dass du die Not an dich ranlässt und dann vielleicht hörst, was du tun sollst. Ich habe mich auf diesen Sonntag hingequält und sagt, was sage ich der Gemeinde? Was können wir tun? Und ehrlich, ich bin nach wie vor ratlos. Überall, wo ich nachgefragt habe, was, wie geht und so weiter, bin ich sofort an die Grenzen gekommen und sahen, das und das und das und das schaffen wir nicht. Wenn heute vielleicht wieder 400 Flüchtlinge mit dem Zug kommen, wo sollen die am Samstag und am Sonntag hingebracht werden? Ich habe gedacht, okay, unten einlagern. Aber dann kommen sofort die Fragen, wo die Betten, wo die Matratzen, wie ist das mit Krankheit, wie ist das, die ganz vielen Wenn und Abers, die muss man natürlich zu Ende denken. Aber wenn es mir nicht hier durchgeht, dann werde ich nicht anfangen, kreativ zu werden, um eine Lösung zu finden. Wir könnten sie mit dem Bus, mit unserem Bus hier mehrfach abends zwischen 20 und 22 Uhr hier abholen, aber die müssten morgens um 6 Uhr schon wieder in der Turmstraße sein. Wer fährt sie um 6 dann wieder hin? Aber die Frage wäre doch, wäre es das nicht wert, bevor jemand draußen jetzt erfriert bei diesen Temperaturen? Wäre es das nicht wert, dass ich sage, ich stehe um 4 Uhr auf und sage, ich fahre euch zurück? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, vom ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, ich muss das mit euch teilen. Das ist jetzt nicht, dass ich euch eine Predigt halte, sondern ich teile mein Herz mit euch. Und ich sage, Herr Jesus, bin ich würdig, dass du mich noch an der Hand nimmst, dass ich mit dir unterwegs sein darf, vielleicht meinen ganzen Tagesrhythmus umstelle, damit ich da bin, wo Gemeinde ist, da wo du bist? Vielleicht ist die Gemeinde dann gar nicht sonntags morgens hier. Ich bleibe mal bei der Turmstraße, man könnte ja andere Ecken hier in Berlin auch, vielleicht ist Gemeinde Jesu Christi dann in der Turmstraße, im Lageso. Ich neige dazu zu sagen, die anderen müssten tun. Wir zahlen doch Steuern, die Regierung, das und das, die müssten alle tun. Da fragt Jesus nicht nach. Er sagt, willst du mit mir unterwegs sein, willst du Wunder erleben, dann komm mit mir. Versteht ihr? Das ist eine gute Sache. Er klammert mich nicht aus, sondern er nimmt eine Hand. Und er sieht mich, wie ich immer wieder dieses Gebet formuliere. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Mach's weit. Und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist. Rüste mich aus. Jesus sagt diesem frommen Mann, du hast recht geantwortet, der Barmherzigkeit getan hat. Das ist derjenige, der den Nächsten gesehen hat. Geh und tu du das Gleiche. Zwischen Jericho und Jerusalem liegt der Weg der Barmherzigkeit. Steil und mühsam und unbequem, dieser Weg der Barmherzigkeit. Gab es mal ein Lied in den Schlager, Charles. Ihr Lieben, wenn wir gleich zum Abendmahl gehen, ich hatte fast provokativ gefragt, wen lade ich denn dazu ein? Mein erster Gedanke war, nur derjenige, der wirklich Hilfe leisten will. Das war wieder typisch Paul in seinem Fleisch. Dachte ich, nee, Ich möchte die einladen, die bei dieser Predigt sagen, ich will, aber ich kann nicht, ich weiß nicht wie. Die möchte ich einladen, dass sie kommen und sagen, Herr Jesus, ich möchte mich von dir berühren lassen, dass ich eine Herzenserweiterung bekomme. Und dass ich dann vielleicht von dir genau höre, was ich kann. Weil der eine oder andere, der kann sich nicht aufmachen und zur Turmstraße gehen. Aber dann doch bitte sende Arbeiter in die Ernte, dann bete wie ein Weltmeister, mach eine Sondergebetszeit. Dann komm vielleicht hier in die Kirche, wenn du irgendwie kannst, und sei hier jeden Tag eine Stunde vor Gott und sag, Herr, wir brauchen eine Weisung. Paul hört so schwer, gib ihm mal ein volles Pfund, nimm ihm mal die Proppen aus dem Ohr. Er sagt der Gemeinde, er hört so schlecht, hau ihm die Stoppen raus, damit er hört, damit er uns leiten kann. Gib eine Idee. Dass du sagst, Herr, wen soll ich senden? Sag, ja, du? Sag, ich kann nicht. Sag, doch, probier mal. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir alle Tage. Manche Sachen sind einfach und manche sind kompliziert, aber ich möchte die einladen, die von Herzen sagen, ich schaff's nicht, ich weiß nicht wie. Die dieses Gebet beten wollen, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Das geht in seiner Gegenwart. Ich möchte Gemeinde Gottes sehen, da wo Jesus ist. Mit ihm unterwegs sein. Das verändert dein und mein Leben. Wenn ich jetzt irgendjemanden beunruhigt habe, dann war das Absicht. Wenn jemand sagt, du hast uns Druck gemacht, dann war das Absicht. Paul macht Druck, der Herr Jesus setzt frei. Der Pastor liegt oft daneben. Aber das Wort Gottes aus der Sicht des unter die Räuber Gefallenen erzählt, schafft Leben. Und hier würde ich euch ermutigen, dass ihr kommt und schmeckt, und vor allem diejenigen, die sagen, ich bin hilflos, ich brauche eine Berührung von Gott, dass die kommen und helfen. Willst du kommen?